So, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Plattform hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Ich bin Paolo und heute geht's um die Magirus-Villa am Galgenberg hier in Ulm. Zu Gast habe ich die Initiative Ausverkauf Galgenberg. Herzlich willkommen. Stellt euch doch mal ganz kurz der Reihe nach vor, wer hier alles im Studio sitzt.
Hi, ich bin Clara, ich bin 25 Jahre alt, bin Ulmerin und auch am Galgenberg groß geworden und deswegen die Magirus-Villa gehört seit ewig hier eigentlich mit auf den Galgenberg und dafür bin ich.
Mein Name ist Stefanie Klink, ich wohne auch auf dem Galgenberg in der Schadstraße, habe die Magirus-Villa jeden Tag vor Augen und setze mich dafür ein.
Ich bin Stadtrat Dr. Roth, ich bin nicht Mitglied der Initiative, aber sie hat meine volle Sympathie. Die Magirus-Villa darf nicht fallen, sie ist Ulmer Kulturgut.
Ich bin die Alexandra Breining, wohne auch in Galgenberg und war einfach geschockt, als ich hörte, dass dieses Haus abgerissen werden soll. Deswegen habe ich mich gleich der angeschlossen.
Ich bin Arthur Klenk, der Ehemann von der Frau Klenk hier, die auch heute hier ist. Und ich bin gebürtiger Ulmer und bin entsetzt auch darüber, dass so eine tolle Sache hier in Ulm nicht denkmalschutzwürdig sein soll, angeblich.
Okay, alles klar. Dann sind wir ja schon mal informiert, wer hier alles bei mir im Studio sitzt. Ihr habt mir hier euren Flyer mitgebracht, den lese ich mal kurz vor und danach gebe ich das Wort an den Herrn Dr. Roth, weil Sie müssen gleich auf eine Sitzung. Deswegen kriegen Sie gleich mal Ihre ersten 10 Minuten. Und auf eurem Flyer steht, was 2 Weltkriege nicht geschafft haben, schafft jetzt der Kommerz. Wir, die Bürgerinitiative Ausverkauf Galgenberg, setzen uns für den Erhalt des kulturhistorischen Gebäudes Magirus-Villa, ehemaliges deutsches Brotmuseum, ein. Ich glaube, ich muss es jetzt gar nicht vorlesen. Ich meine, das wiederholen Sie ja quasi jetzt gleich auch, ne? Ich gebe einfach mal das Wort an Sie, Herr Roth. Bitteschön.
Ja, danke. Und ich meine, es kann mit einem Satz sagen, wir haben in Ulm nur sehr wenige historische Gebäude. Die Kriege haben alles hinweggerafft und das bisschen, was noch stand, fällt immer mehr, sagen wir, dem Kommerz zu Opfer. Und das ist genau das Problem von der Magirus-Villa. Ein Haus eines berühmten Ulmer, eines Pioniers im Feuerwehrwesen, eines Pioniers in der Technik, einem Industriellen, einem Menschen, der für die Stadt Ulm sehr viel getan hat und dessen Fahrzeuge heute noch weltweit im Brandschutz, im Rettungswesen unterwegs sind. Und genau das Symbol dieser Familie, diese Villa soll jetzt fallen und soll Eigentumswohnungen weichen, Luxuswohnungen. Dabei bin die Bürgerinitiative hat mich in den Feiertagen alarmiert und ich bin sofort eingestiegen. Ich kämpfe zum Beispiel mit Anträgen an das Rathaus. Wir haben erst mal verlangt, jetzt überhaupt die Akte auf den Tisch zu legen. Wir verlangen heute Nachmittag einen ausführlichen Bericht, der in ein paar wenigen Minuten dann erst mal nicht öffentlich gegeben wird. Anschließend entscheiden wir, soweit wir das können, ob wir die Villa zum Beispiel in städtischen Besitz bekommen können, wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, was auch immer entschieden wird, ich wehre mich gegen den Abriss.
Was ist denn das für eine Sitzung, wo Sie nachher hingehen?
Das ist der Ältestenrat mit dem Schwerpunkt Bau, Umwelt der Stadt. Und in diesem Ältestenrat werden meist die Vorentscheidungen für den Gemeinderat ausgearbeitet. Wir bekommen dann eben erstmal vertraulich natürlich Berichte. Und danach müssen wir, vor allem auch hier die CDU-Fraktion, halt entscheiden, welche Wege sie weitergehen wird. Endziel muss es sein, diese Villa darf nicht fallen.
Okay, alles klar. Habt ihr noch was dazu zu sagen in der Runde? Möchte noch jemand Statement abgeben? Sonst gehen wir einfach erstmal kurz in die Musik. Nein? Na gut, dann spielen wir jetzt passend zum Thema von den einstürzenden Neubauten unvollständig. So, da sind wir wieder in Form. Wir haben uns entschieden, ein bisschen früh aus dem Lied rauszugehen, weil ich gerade gemerkt habe, dass es irgendwas 10 Minuten lang geht und wir haben hier noch eine Menge zu sprechen. Und haben vorbesprochen, dass wir jetzt als zweites drauf eingehen. Seit wann gibt es eure Initiative? Was ist das für eine Initiative? Wie wurde die gegründet? Wer macht da mit? Wer macht was und warum? Und wo ist überhaupt der Galgenberg und die Magirus-Villa?
Also der Galgenberg, der liegt im Südwesten von Ulm, direkt oberhalb der Donau, an der Ausfahrt B311. Wenn man die Stadt Ulm nach Süden verlässt, beziehungsweise Richtung Ehingen verlässt, an der B311, an der Hassler-Tankstelle heißt die, Aral-Tankstelle, links abbiegen, dann sind sie in dem neuen Wohngebiet oder alten Wohngebiet, in dem Fall altehrwürdigen Wohngebiet von Ulm. Da geht es ein bisschen den Berg hoch. Da liegt auch eine, unten rechts der Bäckerei, die bekannt ist, diese Dreikönigsbäckerei. An der führt man dann rechts hoch, die Schadstraße hoch, und direkt am Ende dieser Schadstraße stößt man direkt auf die Galgenberg-Villa, diese Magirus-Villa, in dem vormals auch dieses Brotmuseum, das Ulmer Brotmuseum, beinhaltet war. An der jenseitigen Seite zur Donau hin geht der Fahrradweg vorbei, ein Fahrradfußweg, der direkt vom über den Kuhberg herunterkommt, direkt an die Donau, vor der sogenannten Zickzackbrücke. Man ist also direkt an der Donau, direkt hinter der Donau, da ist eine sehr schöne Aussicht. Es ist sehr belebt dort, es gehen sehr viele Spaziergänger dort entlang, genießen dann auch die Aussicht über die Donau und das Atlantis nach Neu-Ulm. Man sieht an sehr schönen Tagen auch die Alpen ganz gut, wenn sie schönes Wetter haben. Man sieht auf jeden Fall auch über die Klosterkirche Wieblingen in die Ferne, und viele Radfahrer nutzen diese Strecke hier, um auf den Kuhbau zu kommen. Das ist der kürzeste Weg und der verkehrssicherste Weg in jedem Fall da hoch. Jetzt sagt meine Frau vielleicht am besten noch was zu der Initiative, wenn sie gegründet war. Ich gebe mal ab.
Also am 28. November hat sich diese Bürgerinitiative gegründet, und zwar von jungen und mittel- und älterer Generation von Anwohnern des Galgenbergs mit dem Ziel, den Abriss der Magirus-Villa zu verhindern. Zuerst haben wir gedacht, das kann ja gar nicht sein, wie wir sowas erfahren haben, dass so ein wunderschönes Haus mit einer Fassade, die einmalig ist, abgerissen werden soll. Und wir waren total entsetzt, dass wir das auch so spät erfahren haben. Denn eigentlich hieß es, dass es alles quasi schon beschlossene Sache ist. Unser Ziel ist, dass der obere Galgenberg entlang der Donaupromenade sein unverwechselbares Gesicht erhalten bleiben muss, dass dieses Gesicht einfach nicht verbaut wird und dass diese Häuser, die es sonst eigentlich nirgends mehr in Ulm gibt, einfach erhalten bleiben. Wir waren auch total entsetzt, dass wir gehört haben, dass da eben diese Luxuswohnungen von einem Bauträger gebaut werden sollen und dass einfach dass alles nur dem Kommerz geschuldet sein soll. Was auch um die Villa herum ist, sind wunderschöne Bäume. Und wir haben danach gefragt, ob eine naturschutzrechtliche Prüfung stattgefunden hat. Und die Clara wird uns jetzt da näheres drüber Auskunft erteilen.
Also ich hatte damals beim BUND in Ulm angefragt, und sie meinten, dass ein, wie schon gesagt, ein artschutzrechtliches Gutachten vorgelegt werden muss. Und zwar geht es uns einfach darum, dass wir sowohl Steinmarder, Steinkauz und Baumläufer, die alle drei auf der roten Liste stehen, auf dem Grundstück gesichtet wurden, genauso wie andere seltene Vögel. Es gibt den NABU in Neu-Ulm, und der macht jedes Jahr jährlich eine Liste und zeichnet auf, welche Vögel am Galgenberg und um den Galgenberg zu sehen sind. Und dadurch, dass es an der Donau liegt, kommen da wirklich seltene Vögel vor. Der Galgenberg, gerade eben wie der Herr Klenk beschrieben hat, der Weg ist als ornithologischer Pfad ausgewiesen. Und von daher
geht's. Was heißt ornithologischer Pfad?
Also da gehen Vogelliebhaber, schauen sich da die Vögel an.
Ein Trittstein.
Ja, wir haben nachgelesen, ein Trittstein, der
jährlichen Vogelzuges.
Genau.
Ein Trittstein des jährlichen.
Genau, also da kommen viele Vögel, die jetzt im Herbst weiter in den Süden fliegen, vorbei. Und gerade die alten Buchen und Eichen, die mit auf dem Grundstück stehen, werden in dem Zuge anscheinend mit abgeholzt. Und auch aus dem Aspekt sind wir gegen den Abriss der Magirus-Villa samt Altbaumbestand.
Das ist aber auch im Galgenberg ja schon ehemals geschädigt von der ehemaligen Käsburger-Villa, das eine sehr schöne Villa war mit schönem altem Baumbestand.
und damals versprochen worden ist, dass alle Bäume vorher registriert werden und erhalten bleiben sollen. Und von diesen Bäumen, damals hat diese Aktion des Bebauens kaum einer oder zwei Bäume die Aktion überstanden. Wir haben uns da gefragt, was da anschließend passiert ist. Ist es kontrolliert worden oder nicht? Aber wir haben da keinen Einblick dafür. Und wir befürchten deshalb, dass auch hier jetzt ein Baum nach dem anderen, die zum Teil 150 Jahre alt sind, gefällt werden, ohne irgendwo, ohne Skrupel, sagen wir so.
Die Magirus-Villa, wie alt ist die eigentlich noch?
Die 100 Jahre alt. Also es sind zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in einem Nachbarhaus und es fliegen Fledermäuse, es fliegen wirklich seltene Vögel. Meine Mutter ist da total fanatisch und schaut immer Vögel an. Und von daher kriegt man schon mit, dass es was Besonderes am Galgenberg ist und dass es schützenswert ist.
So, da klingelt das erste Handy live bei Radio Free FM. Gehen Sie ruhig ran, ist in Ordnung. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, damit haben wir jetzt eigentlich alle verstanden. Es geht um einen ganz schönen Fleck Erde einfach, der euch allen sehr viel wert ist und der, wo ein wunderschönes altes Haus wohl steht mit ein paar tollen Bäumen und Tieren, das alles plattgestampft werden soll, um da einen modernen Neubau hinzustellen. Ne? So verstehe ich das jetzt.
Genau. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Unterschriftenaktion gemacht am Samstag. Vielleicht erzählt da einer von den anderen
da. Da können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz in die Musik. Dann können wir alle nochmal kurz durchatmen und du kannst auch ans Handy gehen.
Ich habe es da extra auf lautlos gestaltet.
Gerade eben habt ihr gehört von, ne, gerade wusste ich noch von Sophie Hunger, oder Hunger, oh Sophie Hunger, das Lied Love Song for Everyone. Und wir schieben gleich nochmal eine Scheibe hinterher, und zwar Fistful of Mercy, Father's Son. Und wir sind wieder zurück in der Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6 oder im Internet unter www.freefm.de. Und zu Gast haben wir die Bürgerinitiative Ausverkauf Galgenberg. Und es geht um die ehemalige, nee, um die Magirus-Villa, das ehemalige Deutsche Brotmuseum und so weiter und so fort. Denn da ist ja historisch ganz viel zu erzählen. Und darüber erzählt uns jetzt der Arthur Klenk ein bisschen was.
Ja. Ja gut, kurz vor Magirus steht er weltweit für Ulm, vor allem für seinen Pioniergeist. Des Weiteren wirtschaftlicher Basis, tausende immer Familien. Er hat ja hier einen Haufen Arbeitsplätze geschaffen. Viele Familien haben ja durch ihn hier in Ulm erst überhaupt leben können. Er hat innovative Technologie erfunden und geschaffen hier. Er hat das Feuerwehrwesen vor allem hat er revolutioniert. Er hat da damals seine berühmte Feuerwehrleiter, die erste mit erstem selbstständigen Fallhaken und so weiter zur Sicherung ausgezogen. Leiterteile hat er erfunden. Also er gilt da für die Feuerwehrtechnik als der Pioniergeist, der die Feuerwehr in der ganzen Welt bekannt gemacht hat und vor allem eben Ulm mit seinem Feuerwehrwesen in der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Wenn Sie heute irgendwo, nicht nur in Europa, auch im Ausland, im jenseitigen Ausland, also über den Teich hinweg, irgendwo eine Feuerwehr sehen, dann haben sie oftmals noch sogar das Emblem des Ulmer Münsters eben mit dem Magiruszeichen auf diesen Feuerwehren drauf und jeder kann damit etwas anfangen. Ja. Also er war der Erfinder der ersten fahrbaren Feuerwehrleiter, er war Gründer der modernen Feuerwehrtechnik und deshalb finden wir eben einfach, dass der Magirus hier ein bleibendes Andenken hier in Ulm mit seiner Villa hier oben auch darstellt. Die Magirus-Villa beherbergte oft sogar früher den guten Freund Albert Schweitzer, der ja auch sehr bekannt ist, vor allem weil er bei seinen Spendenorgelkonzerten in Münster, wenn er Ulm besuchte, in diesem Gebäude bei der befreundeten Familie Magirus auch beherbergt wurde und genächtigt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Gebäude auch Sitz der UN-Flüchtlingskommission UNRWA. Das haben wir auch erst vor nicht allzu langer Zeit beobachtet und bemerkt und erfahren. Vor allem haben wir da sehr viel Zuspruch aus der Bevölkerung bekommen, als die auf unsere Aktion aufmerksam geworden sind.
Und dann noch sagen?
Ja, also, die Clara hat noch ein kleines Bonbon dafür.
Ja, was ich nicht ganz verstehe, ist, dass die Stadt Ulm sich mit Magirus so rühmt. Also wenn man auf die Stadt-Homepage geht, unter Innovationsstichpunkt steht neben dem Schneider von Ulm sofort die Ulmer Leiter von Magirus mit Bild. Also Magirus wird beworben von der Stadt unter Ulmer Köpfe, unter der Rubrik, wo gerade Geschwister Scholl, Einstein, also maximal 12 Leute sind da drin. Da wird auch Magirus beworben und gehört mit zur Ulmer Stadtgeschichte. Zum Beispiel jetzt letzten November ist der Magirus Award ins Leben gerufen worden, wo Feuerwehrleute aus ganz Deutschland gekürt werden oder für ihren Einsatz Anerkennung finden. Und der OB Gönner war auch mit dabei und hat eine Rede gehalten, hat die Stadt Ulm und Magirus repräsentiert. Und dann erfährt man halt, dass so eine hohe Persönlichkeit sich meiner Meinung nach nicht genug dafür einsetzt, hier, dass ein Stück Ulmer Geschichte, Magirus Villa, erhalten bleibt. Und was ich noch nicht verstehe, ist zum Beispiel die Magirus Werke 1. Die sind unten auch, also ein paar Straßen weiter, die sind unten beim Roxy, Schillerstraße 2. Die stehen unter Denkmalschutz. Die sind 1997 umgebaut worden und vom Bau her auch nicht anders als die Magirus Villa, also vom Baustil und von der Geschichte auch nicht. Und für mich ist es einfach total willkürlich, wie da der Denkmalschutz und die Stadt Ulm Gebäude ermessen, ob sie jetzt für die Nachwelt und die nächsten Generationen da bleiben dürfen oder nicht.
Da ging ja auch heute der Brief raus als Antwort auf diese Petition. Wie begründen die das an der Stelle?
Also dieses Schreiben haben wir angefragt beim Denkmalschutz, untere und obere Behörde, und die wollten uns ja erstmal gar nicht das Gutachten zu der Begehung damals vor einem Jahr geben.
Und also die Stadt Ulm, der OHB, hat die Sprecherin Karin und Doris Mall ein Schreiben gerichtet, dass sie, so wie sie Sprecherinnen festgestellt haben, rückdatiert worden ist, offensichtlich auf den 19.12. Teil damit, die höhere Denkmalschutzbehörde kommt in der Beurteilung allerdings zum Ergebnis, dass die bauliche Qualität nicht über das zur Entstehungszeit übliche hinausgeht. Also sie haben da ein Gutachten von dem Regierungspräsidium in Tübingen eingeholt. Und das ist doch sehr knapp und weist eigentlich wenig Kenntnis desjenigen aus, der das Gutachten erstellt hat. Denn da wird nur in kurzen paar lapidaren Sätzen etwas zu der, obwohl wir da eigentlich der Meinung sind, wenn Sie sich das Haus anschauen, von außen ist gar nichts weiter festzustellen, ist im ursprünglichen Zustand. Wie es innen aussieht, können wir leider momentan nicht sagen. Aber selbst wenn kleinere Umbauten stattgefunden haben, wäre das unserer Meinung nach ja kein Anlass, deswegen das nicht unter Denkmalschutz zu stellen. Es gibt andere Beispiele in Ulm an der gleichen Straße. In der Fürstenegger Straße 17 ist das die Villa und in der Fürstenegger Straße 5 ist der sogenannte Fürstenegger Hof, der damals ja auch vor dem Abriss stand, in dem ehemals noch ein Gasthaufen drin war. Und der ist ja auch dann renoviert worden und mit hohem Aufwand dann hat man erkannt, dass es was Kulturgeschichtliches auch vor Ulm ist und hat ordentlich Geld in die Hand genommen, um das zu restaurieren. Und wir sind der Meinung, was dort passiert ist, kann genauso diese drei Häuser weiter oben genauso stattfinden.
Was uns Bürger vor allem auch interessiert hat, war einfach, wenn man sich einmal bei der Stadt erkundigt hat, warum dieses Haus nicht, wie wir eigentlich zu unserem Entsetzen festgestellt haben, dann unter Denkmalschutz steht, da haben wir bei der Stadt angerufen, da hieß es ja, innen ist ja nichts mehr erhalten. Und da ist uns sofort also dieses Gebäude in der gleichen Straße dann in den Sinn gekommen. Und wir haben uns gewundert, warum dann diese, also warum das jetzt nicht im gleichen Maße dann auf dieses Gebäude dann zutrifft. Und selbst wenn die Villa, wie uns in die letzte Zeit vorgehalten wird, von innen nicht erhaltenswert ist, so ist die Fassade einmalig und man bestätigt uns immer wieder, dass sie über das Übliche in Ulm hinausragt. Das ist jetzt mal das Aussehen der Villa, rein einfach der Name, dann sagt uns einfach, also da sind wir der Meinung, dass die Person Magirus nicht einfach aus unserem Stadtbild dann weichen muss, und oder sogar, wie in dem Fall, einfach brutal herausgerissen wird, wo doch Magirus dann für Ulm das Aushängeschild war und ist, und zwar weltweit. Jeder kennt das Logo von Magirus mit dem M, wie Magirus, und und dem, der Spitze Münster. In der Mitte mit dem Ulmer Münster. Ich bin im Ausland aufgewachsen und selbst mir damals war das als Kind schon bekannt geworden. Dann.
Ja, mir war Magirus einfach immer ein Begriff hier. Ja. Iveco genau. Magirus, das ist er, ne? Ja.
Ulm ist genau. Und war Magirus.
Es gibt genau. auch andere erstaunliche Sachen. Wir waren im Stadtarchiv, im Schwerhaus, das Stadtarchiv untergebracht und wir haben im Stadtarchiv unter anderem auch nach der Villa gesucht. Und haben da, wie wenn jemand was rausgenommen hätte, wenig dazu gefunden.
Ja. Ist alles verschwunden.
Ja. Genau. Das ist ja interessant. Also, gehen wir noch mal kurz in die Musik. Wir plappern schon wieder 8,5 Minuten. Das ist ja auch ganz schön. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Musik und wir spielen jetzt vielleicht passend, vielleicht auch ganz unpassend, das Narrenschiff von Reinhard May. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Wir sind wieder zurück in der Plattform auf der 102,6. Zu Gast bei mir, Paolo, ist die Bürgerinitiative Ausverkauf Galgenberg. Im Speziellen geht es heute um die Magirus-Villa am Galgenberg. Und erzählt doch mal, was ihr da für Aktionen geplant habt, schon gemacht habt, wie weit ihr da mit eurem Anliegen gekommen seid und wo die Reise hingehen soll.
Also unsere erste Resonanz war eigentlich, unser erstes Bestreben war eigentlich dann dieses Ganze dann, was nach unserem Empfinden also doch irgendwie unter, also leise gehalten wurde von der Stadt und von Casanova aus, irgendwie einfach mal mehr Bürgern mitzuteilen und diesen Bürgern die Gelegenheit zu bieten, dann also sich dazu zu äußern, positiv, negativ, wie auch immer. Unser erstes spontanes die erste spontane Aktion war einfach eine Umfrage, dann, an der sich gleich 170 Personen spontan innerhalb von 3 Tagen mit ihrer Unterschrift dann gegen den Abriss von dieser wunderschönen Villa dann aussprechen wollten. Dann. So mit diesem, also mit dieser Unterstützung im Rücken haben wir dann weiter gedacht, also wenn das hier in einem kleinen Umkreis dann so Anklang findet, dann gehen wir auf eine größere Plattform und haben wir dann einfach uns entschlossen, dann als Privatpersonen ab 8 Uhr morgens dann bis um 1 dann um den Ulmer Wochenmarkt dann zusammen und da einfach dann das Ganze publik zu machen. Nachdem ja wir Schwierigkeiten hatten, in der Presse überhaupt das publik machen zu können dann. Und erst nachdem mehrere Leserbriefe dann erschienen worden waren und auch Widerstand dann von der Bevölkerung durch Telefonate bei der Stadt dann und vermehrten Presseechos dann so praktisch gestärkt sind wir auf den Münsterplatz dann gekommen, haben uns dann hingestellt, ja, der Kälte gestellt, aber wir waren nicht die einzigen. Etliche Personen dann kamen so von weitem, man sah genau, sie lesen die Plakate, die wir um den Hals haben und sagten dann sofort irgendwie, wo kann ich hier unterschreiben? Ich glaube das nicht. Schön, dass Sie sich der Sache annehmen. Also wir haben, also es war überwältigend, wie die Resonanz da war. Wir haben unsere Flyer verteilt. Jeder hatte Gelegenheit dazu, sich mit Unterschrift da unserem Protest anzuschließen. Dann wir hatten sogar zu wenige Klemmbretter. Die Personen standen teilweise zu viert Schlange, um bei uns unterschreiben zu können, haben sofort ihr Handschuh ausgezogen, den Kugelschreiber gepackt und
bei extremer Kälte, ja.
Das bei der Kälte, genau. Ja, genau.
Das heißt, ihr habt in kürzester Zeit ganz viele Unterschriften gesammelt, auf dem Münsterplatz direkt. Wie viele habt ihr denn schon?
Innerhalb von 4 Stunden, wir waren 6 bis 8 Personen, je nachdem wie lang, hatten wir an die 500 Unterschriften.
Ja. Wow. Und ja, zudem haben wir das Ganze dann versucht, auch online zu machen, um die jüngere Generation auch mit ins Boot zu nehmen. Mein Bruder und ich haben am Freitag oder Samstag auf Facebook eine Homepage gemacht oder eine Page. Wir hatten, glaube ich, innerhalb von einem Tag über 100 Teilnehmer, die sich dafür aussprechen. Von der Resonanz haben wir dann uns weiter überlegt. Über eine Freundin bin ich dann auf Online-Petitionen gekommen. Die könnt ihr alle, die da draußen zuhören, finden unter change.org unter dem Betreff Magirus-Villa. Auf Facebook sind wir unter Pro-Magirus-Villa zu finden. Und da könnt ihr alle brav eure Stimme für den Erhalt der Magirus-Villa.
Viele der Leute, die uns angetroffen haben in der, am Marktplatz, haben auch diese Kurzfassung der, oder diese Sendung gesehen aus Regio TV Ulm. Die haben ja auch einen Beitrag gebracht.
Und sind dadurch sehr aufmerksam geworden, denn viele schauen halt auch in Ulm auch im Fernsehen einen kurzen Abschnitt hier, was sich in Ulm tut, unter Regio TV. Und die haben mal vor Ort einen kleinen Beitrag gedreht, auch mit der Villa im Hintergrund. Also das Gebäude war dort deutlich zu sehen, wie schön erhalten das ist bis jetzt und dass es dann abgerissen werden soll.
Dieser Beitrag ist jederzeit abzurufen online, wenn man über die unsere Facebook-Seite geht. Sie ist verlinkt. Jeder kann sich diesen Beitrag nochmal anschauen und sich vielleicht noch ein Bild von diesem Haus machen, das wirklich äußerlich intakt ist. Und daher ist der Desinteresse der Stadt Ulmer Mehrheit von dieser Villa uns wirklich unverständlich. Wir können uns nicht erklären, warum der OB oder unser Baubürgermeister Wetzig sich nicht mehr für den Erhalt einsetzt. Wenn man bei der Stadt anruft und sich als Bürger informieren will, heißt es immer, es ist innen energetisch, also es ist innen verändert worden. Was für ein Wunder. Nach knapp 100 Jahren hätte ich mein Haus ja genauso verändert. Und wenn es geht, wenn es darum geht, Veränderungen dann anzunehmen, dann in einem Zeitungsartikel wurden wir ein wenig von der Firma Casanova verhöhnt, nach dem Motto, das Haus wäre doch eine energetische Katastrophe. Wir haben unser Haus auch energetisch aufrüsten lassen. Es ist keine Katastrophe mehr, obwohl es ein wenig jünger ist. Es ist für einen Privatmann durchaus machbar. Man muss deswegen Ulmer Stadtgeschichte nicht gleich abreißen.
Vor allem, wenn man es vielleicht auch für ein Butterbrot und ein Ei gekauft hat, unter dem richtigen Vorwand. Der hat ja gewusst, was er gekauft hat, der Investor. Ja, also wenn man billiges Geld in die Hand nimmt, um so ein tolles Objekt zu bekommen, dann ist klar, dass man auch investieren muss in eine Energie. Und Energiekosten sind etwas teurer und das haben andere Leute auch schon in die Hand genommen auf dem Berg und haben ihre Häuser renoviert. Und warum soll das dann hier nicht verlangt werden können? Vor allem unter dem Gesichtspunkt Denkmalschutz würde derjenige ja sogar noch Fördermittel bekommen, wenn er das richtig dann anstellt.
Und an der Stelle würde ich gerne noch erwähnen, dass wir gerade noch einen Gast bekommen haben. Und zwar ist die Annette Weinreich zu uns gestoßen. Und genau an der Stelle fällt dir bestimmt was ein. Schön, dass du gekommen bist. Herzlichen Dank. Ja, sag doch mal was.
Also, hallo. Konnte jetzt gerade noch spontan dazustoßen, habe das jetzt nur am Rande so gehört, was ihr so erzählt habt. Aber grundsätzlich, es ist natürlich jetzt kein Denkmalschutz. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz. Insofern ist die steuerliche Abschreibung in dem Fall jetzt nicht zu holen. Baurechtlich ist es tatsächlich so, dass sich nichts machen lässt, solange das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht. Weil die haben einen Bestandsschutz, die können damit machen, was sie wollen. Sie können das abreißen und in der gleichen Größe, auf der gleichen Fläche wieder was Neues hinstellen. Was sie nicht machen können, wofür sie wahrscheinlich Bebauungsplanverfahren einleiten müssten, ist, wenn sie eine massivere Bebauung an der Stelle machen wollten, weil da braucht man dann einen Bebauungsplan dazu, der gemacht werden muss, der dann auch vom Gemeinderat mit abgesegnet werden muss. Also da besteht dann schon die Möglichkeit, wenn das vom Gemeinderat so nicht gewollt wird, dem dann nicht zuzustimmen. Ich sehe da aber ein grundsätzliches Problem, weil es ist nicht nur diese Magirus-Villa in Ulm, sondern wir haben viele Gebäude
in Ulm. Ja, davon hatten wir es ja auch vorher, dass es richtig zur Sache geht hier gerade.
Ja, grundsätzlich. Also es betrifft eigentlich immer diese Gebäude, die eben nicht unter Denkmalschutz stehen, die aber trotzdem 100 Jahre alt sind, schöne Gründerzeitfassaden haben und. Da sind wir in Ulm sowieso eigentlich schlecht bestückt, weil im Krieg sehr viel kaputt gegangen ist. Und die paar, die wir noch haben, die sollten wir eigentlich auch schützen, auch wenn sie nicht unter Denkmalschutz stehen.
Deswegen bin ich absolut waren wir der Meinung, dass dieses Haus unter Denkmalschutz gestellt gehört. Und wir haben das Gutachten gelesen und es ist sehr mager. Und hat jemand ein Gutachten gemacht, meines Erachtens unter wenig Sachkenntnis von Ulm. Wahrscheinlich hat die Frau gar nicht gewusst, was sie da so richtig bewertet. Oder was vermutet wird, auch von Teilen der Bevölkerung, haben wir am Samstag erlebt, dass die Leute vermutet haben, dass da mehrfach Einfluss drauf genommen worden ist. Macht ein schlechtes Gutachten, dann braucht auch anschließend das Ding nicht unter Denkmalschutz gestellt zu werden und wir sind alle fein raus. Ja, wir können uns auf das Gutachten berufen und die Baugenehmigung schon erteilen und dann kann das Haus
auch
abgerissen.
Es gibt auch zweierlei Arten von Denkmalschutz. Es gibt ja den großen Denkmalschutz, das ist Kulturdenkmal, das heißt, an dem Haus darf gar nichts gemacht werden, da wird auch innen genau geguckt, was erhalten werden muss und was nicht. Und dann gibt es diesen reduzierten Denkmalschutz und das könnt ihr mir durchaus für einige Gebäude in der Stadt Ulm vorstellen, wo es quasi nur um die Fassade geht. Die können dann im Innenbereich, das Haus komplett entkernen, aber die Fassade steht unter Denkmalschutz und muss erhalten bleiben. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch gerade einen Antrag geschrieben, dass wir möchten, dass in Ulm tatsächlich die ganzen Gebäude, die das betreffen könnte, mal aufgenommen werden und das mal dann mal ein Konzept erstellt wird, welche Gebäude sind denn hier erhaltenswert, auch wenn sie nicht unter Denkmalschutz stehen.
Und dazu gehört eure Magirus-Villa, ne? Am besten gehst du zu dem Mikrofon, weil das ist jetzt zu weit weg. Schiebt euch das doch mal. Die Mikros sind alle offen, so, ne? Ihr könnt ruhig mitreden.
Das wären Informationen gewesen, die wir auch gerne rechtzeitig bekommen hätten. Wir haben es wirklich sehr jetzt gewundert. Jetzt
habt ihr sie. Der Antrag ging heute raus.
Ja, genau. Ich meine, wir sind ja schon länger unterwegs. Ja, und wir als Bürger haben irgendwie wirklich nur weitere Bürger informieren wollen. Denn es war gar nicht so einfach, wirklich an Informationsmaterial ranzukommen. Dann. Und als wir dann endlich dann unseren ersten Schwung Unterschriften dann beieinander hatten, haben wir die auch sofort beim Bürgermeister und beim Baubürgermeister dann abgegeben. Dann. Wir waren aber wirklich sehr verärgert darüber, dass unser erstes Schreiben dann mit 170 Unterschriften 3 Wochen lang einfach vom Bürgermeister und Baubürgermeister Wetzig einfach unbeantwortet blieb. Und zwar das mit dem Hintergrund, dass das Haus in Kürze abgerissen werden soll. Wenn einmal was zerstört ist, da kann man natürlich nichts mehr retten, das ist klar. Und deswegen wussten wir ganz genau, dass uns also die Zeit unter den Nägeln brennt. Wir haben dann versucht, mit Leserbriefe dann irgendwie dann die Bürgerschaft aufzurütteln. Die Leserbriefe, die wir geschrieben haben, waren auch nicht bestens positioniert, aber vielen Dank trotzdem, dass sie dann doch abgedruckt wurden dann. Und wir waren sehr froh, überhaupt einen Mitstreiter bei der Stadt irgendwie zu bekommen dann, der uns überhaupt da hilft und uns überhaupt als Bürger hilft. Ja. Die Resonanz der Bürger in Ulm war wirklich, also die war so überwältigend. Ein Unverständnis geht wirklich bei uns durch die Bürgerschaft durch und das heißt zum Beispiel, ich zitiere wirklich, katastrophale Wohnungs- und Baupolitik der Stadt Ulm, alles tanzt im Bau nach der Pfeife vom Herrn Wetzig, keine Regeln, keine Verbindlichkeiten, pure Willkür, was gebaut wird. Es wurde immer wieder einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, wir können nicht alles weitergeben, was da gesagt wurde. Manches ist wirklich nicht druckreif. Manche sagen, und wie gehen die da oben mit unserer Stadt und unserer Geschichte um? Wieder ein austauschbarer Glaswürfel, das passt doch gar nicht in das Bild des Viertels. Jemand anders sagte, eine Schande, was da passiert. Wie kann man so eine alte, schöne Villa abreißen? Und das mit dem Argument, Energie einsparen zu müssen, wo es doch hier um Stadtgeschichte geht. Das ist jetzt nur ein kurzer Abriss dann der Bürgermeinungen, die wir hatten, die eingefangen wurden, dann wie gesagt in 4 Stunden Präsenz auf dem Markt, auf dem Wochenmarkt. Innerhalb von 24 Stunden hatten wir 200 Online-Zuschriften auf einer Petition dann, auf einmal dann auch ein paar Politiker haben sich dann auf einmal hier auch noch
angemeldet.
Ich bin noch nicht fertig, Entschuldigung. Mhm. Wenn wir von 4 Stunden Aktion dann so eine Resonanz bekommen, ich möchte gar nicht wagen, das Ganze hochzurechnen, wenn die gesamte Bürgerschaft informiert wäre.
Da wollte ich jetzt einfach kurz nachhaken, weil Sie sagen, Sie sind schon seit Monaten unterwegs. Also wir haben das zum Beispiel erst erfahren kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten ist es an uns herangetragen worden. Also ich weiß nicht, wen Sie da angeschrieben haben, ob Sie die Fraktionen angeschrieben haben.
Aber ganz kurz, wer ist uns?
Ja, die grüne Fraktion jetzt in dem Fall, ja, aber es gibt eben auch, ich denke mal, auch die anderen Fraktionen. Der Herr Dr. Roth von der CDU hat sich ja dann engagiert, aber auch jetzt alles erst an Weihnachten, also kurz vor Weihnachten, ja, ging es los. Nicht vor Monaten schon.
Ich habe nicht gesagt vor Monaten, ich sagte nur November. Es ist uns wirklich durch eine kleine Anzeige in der Zeitung aufgefallen. Wir haben gedacht, kann das Grundstück überhaupt sein? Kann das dieses Haus sein?
Weil Sie sagen, das lag wochenlang beim Wetzig und kam keine Reaktion.
Können wir belegen.
Ja. Aber Datum in der Zeit haben Sie es dann auch schon an die Fraktionen herangetragen, als Sie es dann an der HWC herangetragen haben.
Ich habe telefoniert mit der FDP, genau. Mhm. Dann Haben Sie nicht mit den Grünen dann sowas irgendwie?
Ja, egal, auf jeden Fall. Jetzt, das ist einfach der Weg, wenn man möchte, dass die Politik reagiert, dann muss man natürlich nicht an die Verwaltung gehen, sondern an die Politik. Und das sind dann in dem Fall die Gemeinderäte. Und ich weiß, dass heute ein Ältestenrat dazu berät, zu diesem Thema. Ja. Und was da nachher rauskommt, oder werde ich jetzt nachher erfahren in der Fraktionssitzung. Es gibt auch schon ein Antwortschreiben vom OB, das ist ja heute gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon haben.
Das ist ja nichts sagen. Das ist ja genau
das. Das rein baurechtlich nichts machen kann. Ja.
Und was ich noch dazu sagen möchte, die Stadt hat auf diese Gebäude, auf die Magirus-Villa, ein Vorkaufsrecht. Und das hat sie, ich weiß nicht, inwieweit das im Gemeinderat oder unter den Politikern in Ulm abgestimmt werden muss. Also ich glaube schon, dass auch publik oder darüber geredet wird eigentlich, oder inwieweit das verschwiegen wurde zu dem Zeitpunkt, kann ich nicht sagen.
Das wird nicht verschwiegen, weil wir wissen, dass wir zum Beispiel auf alle Grundstücke in Ulm Vorkaufsrecht haben als Stadt. Wenn irgendwelche städtebauliche Gründe das erfordern, dass man diese Grundstücke kauft, kann die Gemeinde immer laut Baugesetzbuch ihr Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen. Das sind bei allen Städten.
Umso erstaunlicher ist es ja, dass da nichts drüber bekannt geworden ist. Wir waren ja selber aus allen Wolken gefallen, als wir darauf aufmerksam geworden sind in der Zeitung, in der
Südwestpresse. Das wird nie bekannt.
Also wenn einen Artikel zu finden, wo die Leute dann also sich schon einkaufen konnten für den dort geplanten Neubau.
Das läuft aber immer so, dass wenn man ein Grundstück kaufen möchte, jetzt von irgendein Privater, dann geht es ans Liegenschaftsamt und die prüfen, ob die Stadt an der Stelle das Vorkaufsrecht in Anspruch genommen wird oder nicht. Und das machen die aber immer. Ohne Einschalten von irgendwelchen.
Bewohner, die gefragt werden müssen, ob sie mit einer Maßnahme entsprechend einverstanden sind.
Bei Bauvorhaben, aber nicht beim Verkauf von dem Grundstück.
In dem Fall war es das Bauvorhaben. Das ist ja noch ein Bauvorhaben nach wie vor.
Also ich glaube, das Essentielle hier ist, dass wir die Magirus-Villa erhalten müssen. Je mehr Bürger, je mehr Politiker dahinter stehen, umso mehr Erfolg werden wir haben. Und auch bei uns in der Bürgerinitiative ist es so, dass der Galgenberg jetzt, also die Magirus-Villa, der erste Stein ist. Weil wir haben auch vor, gewisse Baudenkmäler auch unter Schutz zu stellen oder zu gucken, welche Bauten noch betroffen werden sein könnten, falls das so weitergeht in Ulm. Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir so viele wie möglich erreichen und mit uns ziehen.
Ja, wir wollen ein Statut, wie es am Michelsberg schon vorhanden ist, ein Statut auch für den Galgenberg erreichen, wo halt immer dann eine Prüfung stattfindet, wenn irgendwas dementsprechend ansteht.
Wir denken, dass uns durch unsere Aktion, also die Bürger sensibilisiert werden, wurden dann nur anhand von diesen drei Zeitungsartikeln und ein paar Leserbriefen, konnten wir am Samstag wirklich feststellen, dass die Bürger sehr gut informiert sind auf einmal mit dem, was da oben passiert. Das hat uns sehr erstaunt, wie da wirklich jung und alt wirklich echauffiert reagierten. Und es mag sein, dass hier dann praktisch das Liegenschaftsamt irgendwie dazu die Information bekommt, dass ein Haus dann verkauft wird. Aber es verbreitet sich einfach nur Kopfschütteln drüber Zweifel daran, ob die Stadt wirklich genau geprüft hat, ob das nicht zu unserer Stadtgeschichte gehört.
Ja, und ich glaube auch, dass dieses Denkmalamt, also da habe ich doch meine gewisse Zweifel, denn wenn man schaut, was in letzter Zeit unter Denkmalschutz gestellt wurde, siehe das Ensemble in der Auferstehungskirche oben in Böfingen mit dem Gemeindehaus, das energetisch eine totale Katastrophe ist und nicht so alt ist, mitsamt der Mesmerwohnung, alles über Nacht unter Denkmalschutz. Siehe Lukaskirche, auch Gemeindehaus, alles über Nacht, einfach Denkmalschutz. Da wundert man sich schon, wie das auf einmal funktioniert und so ein Haus wird nicht unter Denkmalschutz gestellt. Also da habe ich doch meine erhebliche Zweifel, ob das alles so objektiv vonstatten geht.
Aber das macht ja die Denkmalbehörde und nicht die Stadt.
Es ist manchmal die Frage, wer ist Auftraggeber, so wie der Auftraggeber ist dann auch das Gutachten. Das stelle ich hier jetzt einfach mal so in den Raum.
So, und ich breche mal kurz rein. Wir sind jetzt 18 Minuten am Stück am Reden. Wir machen jetzt am besten keine Musik mehr zwischendurch, weil wir haben auch nur noch 4,5 Minuten. Meine Frage zum Schluss wäre noch, was macht ihr denn, wenn das nicht klappt? Was macht ihr, wenn die Villa abgerissen wird? Was passiert dann? Oder wenn jetzt heute in dieser Sitzung gesagt wird, nein, was passiert dann?
Also wir haben weitere Schritte geplant, die Bürgerinitiative. Wir werden weiter kämpfen um jede Unterschrift. Und da bitte ich alle da draußen, uns auf dem Internet, im Internet, auf Facebook, Magirus Villa zu unterstützen. Wir denken über eine Demo nach, um an die Öffentlichkeit zu gehen, um den Bürgern nochmal die Möglichkeit zu geben, uns bei dem Erhalt der Magirus Villa zu schützen oder generell die Ulmer Geschichte und verschiedene Bauten mit dem Endziel zu schützen. Und ja.
Ja, ein gemachter Fehler kann ja auch wieder beseitigt werden. Man erkennt ja, dass es eigentlich unter Denkmalschutz gestellt werden muss. Man kann das ja nachträglich jetzt wieder machen. Man kann ja ohne weiteres ein richtiges Gutachten einholen, nicht ein vermutlich ein gefordertes, wie gewollt so getan, sondern einfach vielleicht auch von einem unabhängigen Gutachter einfach eine Einschätzung neu einholen und dann auch neu beurteilen und bewerten. Und die Parteien sind dazu aufgerufen. Sie sehen ja, dass in der Bevölkerung der entsprechende Widerstand da ist. Warum kann man dann nicht nachträglich sagen, sie nicht nur hinter dem letzten Gutachten verstecken, sondern einfach sagen, wir machen ein neues Gutachten und dann schauen wir mal und dann können wir auch das Haus unter Denkmalschutz stellen und dann sehen wir weiter und kann auch das Ganze entsprechend renovieren.
Also wir möchten auf jeden Fall alle Bürger, die uns jetzt zuhören und die sich vielleicht über diese Sache informieren wollen, werden oder die schon bereits haben, dann auffordern, entweder online zu reagieren oder sich einfach am Samstag dann auf dem Wochenmarkt dann praktisch zur Unterschrift dann bereit zu erklären. Dann wir möchten einfach, dass Ulmer Wille, also der Wille der Ulmer Bürger von oben auch gehört wird und gelesen wird.
Vielleicht auch noch mehr irgendwelche Feuerwehren, die außerhalb der Region tätig sind, dass sie sich mal darauf besinnen, dass sie hier in Ulm etwas zu schützen haben, dass sie mit ihren Feuerwehren nach Ulm kommen, vielleicht eine Sternfahrt nach Ulm mit Feuerwehren organisieren und hierher kommen und sich mal aufstellen in Ulm und sehen, dass da etwas vernichtet wird, was anschließend nicht mehr wieder geschaffen werden kann.
So, damit sind wir im Prinzip schon fast am Ende unserer Sendung. Schön, dass ihr alle da wart und dass
Danke,
du noch gekommen bist.
Wir bedanken uns für das Forum, genau.
Ja, gerne. Und auf unserer Seite freefm.de findet ihr auch nochmal den Link zu eurer Facebook-Seite, wo man sich dann noch weiter informieren kann. Und gibt es noch irgendwas, was ihr zum Abschluss sagen wollt? Weil wir müssen jetzt dann gleich raus.
Ansonsten rufe ich nochmal auf, bitte auf www.change.org unter dem Stichpunkt Magirus Villa. Besucht uns und gebt eure Stimme ab. Es sind 30 Sekunden und ihr könnt einen großen Teil zur Ulmer Geschichte.
Jeder kann einen Kommentar abgeben und für jedes Kommentar sind wir dann dankbar.
Und in jedem Fall als Ansprechpartner Ihre Politiker in Ihrer Stadt ansprechen. Es ist Wahljahr, es ist ganz wichtig, dass dann die Leute herantreten, die sollen sich für Sie einsetzen in Ulm. Bürger, wacht auf!
Annette, noch ein letztes Wort von dir?
Ja, also ich bin ja schon mal da. Ne?
Schön.
Das finde ich mir gut.
Und kann das in dem Fall tatsächlich auch mit unterstützen, obwohl ich wirklich betonen möchte, dass es wirklich immer enger zugehen wird bei uns in der Stadt. Daran kommen wir nicht drum rum. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102.